Entschuldigung, schon mal für den Einzug. Guten Morgen. Ich würde ganz kurz erklären, wieso ich überhaupt zu dieser Ehre komme, hier vortragen zu dürfen. Das ist nämlich im Prinzip eine Konsequenz der Initiative, unter anderem von Max Josef Metzger, aber auch von Dietrich Bonhoeffer, nämlich zu sagen, dass die Bemühungen um Frieden was mit Ökumene und Kircheneinheit zu tun haben. Und im Gefolge dieses Bemühens, ein gemeinsames ökumenisches Konzil hinzubekommen, kann man sagen, hat ja die Versammlung in Basel 1989 eine Wegmarke gelegt. Und im Zuge dieser ersten ökumenischen europaweiten Versammlung hat es noch zwei weitere Versammlungen gegeben, in Graz und in Sibiu in Hermannstadt. Und dort hat man beschlossen, dass der Beitrag der Kirchen zum Thema Frieden darin bestehen sollte, dass sich die Grenzregionen mit ihrer gemeinsamen Geschichte, die zwischen Frieden und Krieg liegt, beschäftigen. Und dieses Aufarbeiten der gemeinsamen Erinnerung hat dann in Baden dazu geführt, dass die deutsch-französische Arbeitsgruppe, die es als Untergruppe der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen schon lange gibt, dass die gesagt haben, diesen Beschluss der Europäischen Versammlung schließen wir uns an, das wollen wir versuchen. Und entstanden ist darauf eine Kirchengeschichte am Oberrhein von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Baden-Württemberg herausgegeben. Und diese Kirchengeschichte am Oberrhein versucht, diese gemeinsame Geschichte der Region Oberrhein, also Elsass plus Baden plus angrenzender Territorien, durch Themen zu bearbeiten. Und ich hatte die Ehre, das Thema Friedensbemühungen zu schreiben. Deswegen, glaube ich, bin ich eingeladen worden. Und das freut mich jetzt. Ich habe mein kurzes Referat mit einem Zitat aus Max Josef Metzgers Punkten zum Frieden von 1917 überschrieben, nämlich seiner Forderung: Wir fordern das Aufgeben des sinnlosen Wettrüstens der Völker zu Wasser und zu Land. Dieses Zitat bildet also praktisch die Brücke zwischen meinem Vortrag und dem Vortrag von Christian Hess über Max Josef Metzger, der danach kommt. Der Erste Weltkrieg und christliche Friedensbemühungen am Oberrhein ist eine Geschichte sozusagen des Scheiterns, denn die christlichen Friedensbemühungen haben sich ja nicht ausgezahlt. Es hat sich ja nicht erwiesen, dass es Frieden gibt, sondern Krieg. Wie erklärt man sich dieses Scheitern? Und das Scheitern, kann man einmal sagen, es bedeutet, es waren einfach viel zu wenige Menschen, die sich um Frieden bemüht haben. Und die gesamte Stimmung innerhalb der Gesellschaft, sowohl im Elsass, das ja damals seit dem Krieg von 1870-71 zum Deutschen Reich gehörte, also sowohl die Stimmung im Elsass als auch in Baden, war nicht für Frieden, sondern insgesamt für Krieg. Jetzt könnte ich leicht meine mir zustehenden Minuten damit füllen, dass ich erkläre, wie welche Kirche sich auf dieses allgemeine Pferd aufgesprungen ist, wieso die diese allgemeine Stimmung mitgemacht haben. Ich will die Zeit jetzt erst nutzen, um für mich die Erklärungen zu bieten, von denen ich glaube, dass sie nicht einfach nur zeitspezifisch sind, also in der Geschichte von vor 100 Jahren liegen, sondern vielleicht eine Gefahr darstellen könnten, die innerhalb des Christentums insgesamt liegen könnte oder wo es unterschiedliche Positionen innerhalb des Christentums zu gibt und wo man dann für heute darüber nachdenken muss, ja, wie stehen wir heute dazu. Ich habe im Prinzip drei Punkte gefunden. Ich fange mit dem ersten an, der sich ein bisschen erklärt aus der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs und den Friedensbemühungen vor dem Ersten Weltkrieg. Man kann ganz lang zurückgehen und würde bei Sebastian Franks Kriegsbüchlein des Friedens von 1539 starten. Ich starte mit dem Sebastian Frank, einem in der Kirchengeschichtsliteratur Spiritualisten genannten und nicht mit Erasmus von Rotterdam, weil ich glaube, dass der Sebastian Frank innerhalb der Debatten der Reformationszeit, wo erstmals klar war, dass man sich als Christen tatsächlich zum Thema Frieden positionieren muss, weil durch die Entstehung der verschiedenen Konfessionslandschaften offensichtlich war, dass man nun als Christen gegeneinander kämpft, nämlich die eine Konfession gegen die andere, und man sich deswegen als Christen auch überhaupt um das Thema Frieden ausdrücklich bemühen muss, Innerhalb dieser Diskussion hat der Sebastian Frank mit seinem Büchlein eine besonders würdige Stellung vertreten. Er hat nämlich gesagt, das kennt man schon im ersten Teil des Satzes, dass Friede Kennzeichen des Reiches Gottes sei. Aber die Frage ist, wo ist dieses Reich Gottes und wann wird es kommen? Und es wäre natürlich eine leichte Lösung zu sagen, ja, den schaffen wir ja hier sowieso nicht. Diesen Frieden bzw. dieses Reich Gottes ist ja hier sowieso komplett nicht da. Also können wir uns auch damit abfinden, dass Friede nicht komplett hier auf Erden zu verwirklichen ist. Das kann man leicht machen. Also man kann sich leicht entschuldigen als Theologin, als Theologe oder als Christ und zu sagen, dieses Reich Gottes ist ja jenseitig. Und man kann sich leicht entschuldigen mit dem Votum zu sagen, es ist innerlich. Damit hat man dann sich vor bestimmten Entscheidungen gedrückt. Das tut der Sebastian Frank nicht. Er sagt, wir müssen Zeichen dafür setzen, dass es tatsächlich schon begonnen hat. Und zwar nicht nur, indem wir einfach auf die Wundererzählung des Neuen Testaments verweisen und sagen, ja, in den Wundergeschichten, da ist bei Jesus, ist das Reich Gottes angebrochen, aber wir kriegen natürlich die Transposition so nicht hin und deswegen ging es uns nicht. Nein, sagt er, das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen hier tatsächlich versuchen, diesen Frieden zu realisieren. Und als zweites, es ist nicht nur innerlich, sondern es muss sich auch nach außen zeigen. Und deswegen sagt er, die Forderung der Bergpredigt muss sich tatsächlich umsetzen. Und das heißt für ihn, um Gewaltfreiheit, die andere Waffe hinhalten, nicht schwören. Und das hieß für diese Spiritualisten, dass sie sich innerhalb des damaligen Gesellschaftssystems relativ deutlich an den Rand bewegten. Weil innerhalb dieses Gesellschaftssystems die Kirchen, egal welcher Konfession, im Grunde staatstragend waren. Und zum Beispiel auch Gewaltanwendung als Christen innerhalb des Staates, waren als christliche Staatsoberhäupter, heute gebilligt haben. Und diese Spiritualisten sagten, das geht eigentlich nicht. Es wird dann aber auch klar, dass er natürlich fordert, der Einzelne und die Einzelne muss sich einsetzen. Und wenn die Einzelne befreundete Personen findet und eine Kerngemeinde bildet, hat sie Glück gehabt, dann sitzt man eben zu mehreren. Aber die haben eigentlich nicht erwartet, dass die Mehrheitsgesellschaft umschwingt. So hat der Martin Luther zum Beispiel gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Die dachten, es muss möglich sein. Aber sie dachten, ja, dann ist der Preis eben, wir sind eine Minderheit, wir bleiben praktisch eine, wir sind zu marginalisieren. Und sie sind ja dafür tatsächlich von beiden Konfessionen verfolgt worden. Diese, die sich praktisch an diese konkrete Umsetzung gemacht haben. Diese Gruppe ist deswegen wichtig, also diese Schrift ist deswegen wichtig, weil die Entstehung der ersten Friedensgesellschaften ab 1815-16 auf die Bestrebungen von den Leuten zurückgeht. Die meisten, die die Friedensgesellschaften gegründet haben, stammen aus den historischen Friedenskirchen, aus den Quäkern, die sich auf die Ideen von dem Sebastian Frank berufen. Sodass man sagen kann, dass das, was organisiert im 19. Jahrhundert passiert, vor dem Ersten Weltkrieg, sich auf Ideen stützt, auch der Christen, zu sagen, wir müssen konkrete Forderungen umsetzen. Und zwar, die innerhalb des Christentums schon lange auf dem Tisch liegen, weil sie halt in der Bibel stehen. Der zweite wichtige Punkt ist Immanuel Kants zum ewigen Frieden von 1795. Das ist deswegen eine wichtige Schrift, weil er sagt, Friede ist uns nicht angeboren. Wir brauchen nicht einfach nur die positiven Entwicklungen des Menschen weiterentwickeln, sondern es gibt konkrete Dinge, die dem Frieden entgegenstehen und es gibt konkrete Dinge, wo man sagen kann, die den Frieden befördern. Und auf die muss man achten und den muss man herstellen. Das heißt, es geht nicht einfach auf eine Entwicklung von innen, sondern ich muss auch nach außen gucken, was gefährdet Frieden? Wie kann ich ihn herstellen? Das zweite Wichtige, was er sagt, ist, dass er Konsequenzen sieht und sagt, wir können nicht über den Weltfrieden reden, wenn wir nicht über den Frieden der einzelnen Staaten, die diesen Weltfrieden stabilisieren sollen, gucken. Es muss ein Verhältnis geben, es muss geguckt werden, wie sieht die Situation innerhalb der Staaten im Vergleich zur Situation außerhalb der Staaten aus. Und eine seiner Forderungen ist, Staaten, die den Frieden auf der Welt wollen, müssen republikanisch sein. Das heißt, es muss eine demokratische Verfassung da sein und nicht eine Verfassung, die von oben nach unten geht, sondern die Leute müssen angezogen sein. Und es muss klar sein, dass sowas wie ein Rechtssystem innerhalb dieser Staaten ist, wo der Einzelne zu seinem Recht kommt. Beide Gesichtspunkte, dass man Frieden herstellen muss und dass er nicht einfach so passiert, er wird nicht vom Himmel herunterkommen, und dass man auf konkrete Bedingungen innerhalb der Staaten achten muss, beide Gegebenheiten haben diese Friedensgesellschaften dann auch aufgegriffen. Die Friedensgesellschaften waren diejenigen, die in Anlehnung an Sebastian Franck sich für die konkrete Umsetzung der Bibel und der Bibelpredigt eingesetzt haben, die aber zudem zum Beispiel für Abschaffung der Sklaverei waren. Das heißt, die sagten sich, wir müssen jetzt konkret 1815, 16 New York, London gucken, was liegt an, was gefährdet den Frieden, und dafür setzen wir uns ein, diese friedensgefährdenden Dinge auch abzuschaffen. Und das war zum Beispiel Sklaverei. Das heißt, man kann nicht einfach aus der Bibel her ableiten, was ist zu tun, was gewährleistet Frieden, sondern wir müssen konkret gucken, was ist das konkrete Unrecht, und das muss abgeschafft werden. Also hat man im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Zunahme an Sensibilisierung, dass man gucken muss, wo liegt das Unrecht, wo müssen wir uns einsetzen. Die Problematik verschärft sich in dem Moment, als man merkt, dass die Waffentechnik immer gefährlicher wird. Der Nobelpreis ist nicht umsonst von Nobel gestiftet worden, der das Dynamit erfunden hat. Das heißt, es gibt eine Entwicklung der Waffentechnik, die den Leuten klar macht, wir können nicht einfach so tun, als könnten wir mit alten Parolen bezüglich Frieden weiterführen, sondern wir müssen konkret gucken, diese Waffentechnik ist das Gefährliche. Und jetzt müssen wir neu versuchen, gegen diese neuen Strömungen in unserer Gesellschaft anzugehen. Und das, was dann relativ publikumswirksam war, war der Roman von Bertha von Suttner, Die Waffen nieder, von 1892. Das war ein Medium, ein Roman, der große Bevölkerungskreise erreicht hat. Nicht nur die Kreise, die die Friedensgesellschaften erreicht haben, sondern darüber hinaus die gesamte Bevölkerung vor die Frage und das Problem stellte, wie wird ein Krieg in der Zukunft sein? Und was können wir tun, um ihn zu verhindern? Ihr Wort heißt, ist ganz klar, die Waffen nieder. Sie hat auch eine entsprechende Zeitschrift herausgebracht, in der dann alle Friedensfreunde publiziert haben. Die Konsequenz war, dass sich die Deutsche Friedensgesellschaft 1892 gegründet hat. Deren Vizepräsident wurde 1900 Otto Hofried. Otto Hofried ist hinten auch porträtiert. Er war seit 1890 Pfarrer in Stuttgart. Dieser Otto Hofried war, das sieht man sozusagen, einer von den Christen innerhalb der Deutschen Friedensgesellschaft. Die Deutsche Friedensgesellschaft ist nicht eine christliche Friedensgruppe, sondern heißt Deutsche Friedensgesellschaft, in der sich Christen beteiligen konnten. Und wie man jetzt sieht an dem Otto Hofried, kann ein evangelischer Pfarrer Vizepräsident werden. Sein Engagement von Stuttgart ausgehend war so enorm. Er hat durch seine Vortragsreisen in den verschiedenen Städten, wo er immer bei Pfarrerskollegen angefragt hat, ob er dort nicht mal dann werden könnte, er ist dann praktisch von Württemberg aus bis ins Elsass und hat auch in Elsass, in Colmar und in Mülhus hat er Untergruppen der Deutschen Friedensgesellschaft gegründet, also er ist bis ins Elsass eingeladen worden und sein Engagement war so stark, und die Konkretzahlen stehen hinten auf der Plakatwand auch drauf, dass man sich entschlossen hat, den Sitz der Deutschen Friedensgesellschaft von Berlin nach Stuttgart zu verlegen, weil faktisch bei der Mitgliederbilanz viel mehr Leute im süddeutschen Raum saßen als um Berlin herum. Das heißt, dieser Otto Hofried hat es geschafft, ein Netz zu gründen von friedensbegeisterten Menschen aufgrund der theologischen Position, die er als evangelischer Pfarrer hatte. Diese theologischen Positionen muss man sich natürlich angucken und die werden wir uns gleich angucken. Eine Konsequenz aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war, dass sich die Friedensgruppe in Freiburg so stark und so sozusagen mutig fühlte, dass sie dann in den 20er Jahren noch geschafft hat, ihren Friedensnobelpreisträger aus Deutschland und aus Frankreich, und Ludwig Quidde, den Vorsitzenden der Deutschen Friedensgesellschaft, tatsächlich nach Freiburg einzuladen zu einem Empfang. Und dieses Foto gibt es im Stadtarchiv in Freiburg an der Treppe zum Theater. Also gibt es tatsächlich muntere Ortsgruppen, auch in, hier im oberrheinischen Raum, die sich an dieses Erbe erinnert fühlen und die dann nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich geschafft haben, die Friedensnobelpreisträger hierher herzubringen. Das ist sozusagen eine der Nachwehen. Eine der Nachwehen ist auch, dass dieses Engagement über die Grenze hinweg dazu geführt hat, dass auch nach dem Ersten Weltkrieg der Schritt war, der Friedensgesellschaften am Oberrhein mit denen in Zentralfrankreich zu verknüpfen. Und einer der Leitfiguren und Mitfiguren ist der Marc Sanguet aus Frankreich, der im Paulussaal in Freiburg gesprochen hat, auf einem Friedenskongress, den man gemeinsam 1923 gemacht hat, zur Zeit des Ruhrboykotts durch Frankreich, und dieser Marc Sanguet in Frankreich im Paulussaal gesagt hat: Es kann, wenn ich mir die Schrift von Kant angucke, kein Weg des Friedens sein, wenn man als eine Nation der anderen ihrer wirtschaftlichen Mittel beraubt und das Ruhrgebiet ausraubt. Das ist ihm in Frankreich überhaupt nicht gut angerechnet worden. Einer der Nachwehen war dann, davon war gestern Abend auch schon die Rede, dass umgekehrt der Marc Sanguet dafür gesorgt hat, dass der Max-Josef Metzger bei den Konferenzen in Frankreich eingeladen wurde. Und das ist diese Friedenskonferenz in Paris. Und man sieht den Max-Josef Metzger vor der Brüstung, als, also sozusagen die Vorstehenden, der dann sozusagen als höchstes. Also die Verknüpfungen, die angefangen haben mit dem Unterunfrieden über die Grenze hinweg, haben auch nach dem Ersten Weltkrieg angehalten. Aber diese Verknüpfungen waren nicht stark genug. Und jetzt ist die Frage, was an der Theologie der damaligen Zeit, sowohl evangelisch als auch katholisch, hat dazu geführt, so ist sozusagen meine Erklärung oder meine Versuche, dass man nicht mehr Leute dazu gewinnen konnte, diesen Friedensgesellschaften oder diesem Bündnis auch über die Grenzen hinweg beizutreten. Ich glaube, dass der eine Punkt darin bestand, dass sich alle Konventionen bezüglich des Obersatzes einig waren: Gott, der Herr, ist der Lenker der Geschicke der Welt. Wenn er diesen Krieg nicht verhindert hat, das könnte er ja als Lenker der Geschicke der Welt, hat dieser Krieg uns was zu bedeuten. Und wir müssen darüber nachgrübeln, was bedeutet dieser Krieg. Es folgt daraus aber nicht, wir müssen was gegen diesen Krieg tun. Denn wenn wir was gegen diesen Krieg tun würden, würden wir ja damit etwas gegen einen Beschluss des allmächtigen Gottes tun. Wenn Gott was hätte den Weg tun wollen, hätte er ihn ja verhindert. Das heißt, es ist eine merkwürdige Kombination zu finden aus der theologischen Überzeugung, dass Gott ja was mit den Geschicken hier auf Erden zu tun hat, aber eine relativ strikte Verknüpfung, dass nämlich Gott es insofern was mit den Geschicken der Welt zu tun hat, als er sie direkt beeinflussen könnte. Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg war eine Zeitschriftenreihe von Josef Schofer herausgegeben. Die Schoferstraße ist sozusagen hier direkt in der Nähe. Josef Schofer war später in der Weimarer Republik Führer des Badischen Zentrums, eine sehr imponierende Person, der für sich aus den Dingen, er hat sich genauso wie Max-Josef Metzger freiwillig als Seelsorger für die Betreuung der Soldaten gemeldet, ist auch genau wie Max-Josef Metzger relativ zeitig tatsächlich eingezogen worden, hat seine Erlebnisse geschrieben Und eins der Heftreihen, die er publiziert hat, heißt Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg. In dem ersten Heft, in dem er noch sozusagen schreibt, leider sitze ich hier jetzt noch und warte auf meine Einberufung, da schreibt er im Primato 29. August 1914 im Schlussgebet dieses Heftchens als Gebet: Allmächtiger, ewiger Gott, der du die Schicksale der Völker lenkest, blicke gnädig herab auf unser geliebtes Vaterland, das sich von zahlreichen Feinden hart bedrängt sieht. Nimm uns gegen ihre ungerechten Angriffe gütigst in deinen sicheren Schutz, mache ihre boshaften Anschläge zu Schanden und demütige sie durch deine allmächtige Hand. Bewahre uns, unser Kriegsherr, unsere Flotte und alle Bundestruppen vor Krankheit und Not, verleihe allen Kämpfern für das Vaterland Opfergeist, Mut und Tapferkeit und segne ihr Bemühen, unserer gerechten Sache zum Siege zu verhelfen. Es sind darin drei Dinge bemerkenswert an diesem Gebet. Einmal, du lenkst die Schicksale der Völker. Du kannst die boshaften Anschläge zu Schanden machen. Du kannst sie durch deine allmächtige Hand demütigen. Zweitens, unsere Sache ist eine gerechte Sache. Das ist das, was Herr Grosse gerade schon gesagt hat. Die Lehre vom gerechten Krieg war allenthalben. Sodass man erstaunlicherweise selbst den Überfall auf Belgien, der völkerrechtswidrig war und den Deutschland praktiziert hat, als gerechte Sache deklariert hat. Das kommt in dem Gebet ausdrücklich vor, gegen ihre ungerechten Angriffe unserer gerechten Sache zum Sieg zu verhelfen. Das ist das Zweite. Man hat sozusagen total aus den Augen die Dimensionen verloren und man merkt nicht mehr, was ist gerecht und was ist ungerecht. Und das Dritte, was ist auf der Seite der Leute, die betroffen sind, der Soldaten, der Familien, der Angehörigen sterben, gefordert? Opfergeist. Wir müssen uns demütig der Sache stellen und alles auf uns nehmen. Da steht nicht von, jeder Einzelne muss überlegen, was in seinen Machten steht. Da wird auch nie davon geredet, dass es sowas wie Kriegsdienstverweigerung geben könnte. Da wird auch nie davon geredet, dass die Lage so brenzlig sein könnte. Und sie war ja am Hartmannsweiler Kopf brenzlig. Die Fronten saßen ja direkt gegenüber, dass man vielleicht hätte desertieren können. Es war in der Presse jetzt, ich glaube auch in der Badischen Zeitung, zu Weihnachten war dann der Hinweis darauf, dass man ja zu Weihnachten aus den Schützengräben gekommen ist und gemeinsam die Waffen hat schweigen lassen und sich die Hand gegeben hat. Ja, warum sind die nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ja, warum gehen wir eigentlich wieder in unsere Schützengräben zurück? Warum fangen wir an, am Tag nach Weihnachten uns wieder gegenseitig zu beschützen? Das ist im Denken gar nicht drin. Wir nehmen nämlich alles auf uns, was die Oberen uns sagen. Das wird noch deutlicher in dem Heft drauf, 24. September. Wir haben soeben ein Opfer des Völkerkrieges aus unserer Pfarrgemeinde unter dem Gebet der Kirche zur ewigen Ruhe gestattet. Wir erfahren erst heute zum ersten Mal in allem Ernste, dass der Krieg Opfer kostet. Auch aus unserer Mitte. Ein junger Mann in der Blüte der Jahre, der es vor kurzem sich noch herzinniglich gefreut hat, eine gesicherte Lebensstellung errungen zu haben, ist von feindlicher Kugel getroffen zu Boden gesunken und todverwundet im Lazarett zu Straßburg in den Armen der trauernden Gattin seinen Schmerzen erlegen. Was redet denn dieses Grab des gefallenen Kriegers zu uns? Es redet zunächst vom Glück der Friedenszeit. Jedoch wollen wir nicht zu sehr trauern. Das Grab eines gefallenen Kriegers spricht zu uns auch von der trostvollen Wahrheit, nichts Großes in der Welt ohne Opfer. Also heißt die Tendenz der protestantischen, der katholischen Schriften, und wir sehen gleich, dass es auf der protestantischen Seite es nicht besser aussieht, denn dieser Frieden wird nur kommen, wenn wir dafür die entsprechenden Opfer bringen. Und das Opfer heißt nicht, wir rufen auf zu die Waffen nieder, sondern wir halten diesen Krieg aus. Denn der wahre Friede wird nur sein, wenn wir den Krieg gewonnen haben. So hat zum Beispiel, also der Friedensappell von Papst Benedikt, der sozusagen ab 1914 praktisch damit konfrontiert war, dass der Beginn seiner partizipativen Amtszeit mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges zusammenfiel, der hat laufend Friedensnoten geschrieben. Und die ausdrückliche Friedensnote, wo er vorher sich sozusagen mit den politischen Machthabern verständigt hat und gesagt hat, was ist jetzt zu tun, die nämlich vom Sommer 1917, da hat dann, da haben die Beteiligten gesagt, zum Beispiel die französischen Katholiken haben gesagt, gut, ist die Friedensnote unseres Papstes, wir werden Frieden halten, aber erst werden wir diesen Krieg gewinnen. Und dann reden wir über Frieden. Und das ist das Gleiche wie hier. Das heißt, nichts Großes in der Welt ohne Opfer heißt, das müssen wir aushalten.
Wir finden ja nie hier auf Erden Gott.
wir bleiben ja immer auf dem Weg. Und unsere private Sinnlichkeit ist immer sozusagen unvollkommen. Also könnte man sich ja faktisch bis an sein Lebensende damit bemühen zu sagen, ich habe an meiner privaten Sinnlichkeit gearbeitet, ich habe für mich selbst versucht, Frieden zu schaffen, ein friedvoller Mensch zu werden. Und damit hatte ich ja alle Hände voll zu tun. Damit war ja dann meine Lebenszeit um, sagt er, kann man machen. Aber man darf sich nicht wundern, wenn es Gesetzmäßigkeiten gibt, die von mir als Privatmann und Privatfrau Dinge verlangen, die plötzlich jenseits des Christentums sind und ich muss dem Landesverein das Bajonett in den Leib stoßen, wo ich doch sagen musste vorher ja an meine private Sinnlichkeit, sieht aber eigentlich gar nicht vor, dass ich dem ein Bajonett in den Leib stoße. Ich habe aber leider versäumt, darüber nachzudenken, dass man diese Gesetzmäßigkeiten ändern muss. Dass man praktisch verhindern muss, dass dieser Befehl überhaupt kommt und dass ich ihm Folge leisten muss. Also sagt der Otto Unfried, wir als Evangelium, er fordert und sagt, hier, evangelische Pfarrer, ihr müsst den Leuten sagen, es reicht nicht, privat fromm zu sein, sondern ihr müsst denen das, sozusagen das, den Intellekt schärfen und sagen, es gibt auch noch Problematiken, die ihr noch jenseits eurer privaten Sinnlichkeit zu regeln habt. Und darauf müsst ihr euch auch konzentrieren. Und dann kommt, also das sind diese Punkte, die ich da weggelassen habe, er sagt, es scheint manchmal einfacher zu sein, innerhalb der Politik ein Rädchen zu drehen, als bei der privaten Sinnlichkeit sich selbst zu einem Heiligen zu machen. Manchmal scheint es ihm sogar leichter, politisch Veränderungen herbeizuführen, als an der Statur des Menschen. Der bleibt immer ein kleines Schwein. Aber man könnte ja die Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaft verbessern. Und dazu ruft er auf. Und stellt fest, dass er damit innerhalb seiner Kirche auf Kritik stößt und sagt, ja, aber die Gesetzmäßigkeiten draußen, da kennen wir uns ja gar nicht aus. Wir wissen, wir können dann ja gar nicht mehr mit der Bibel kommen. Bei der privaten Sinnlichkeit können wir schön in die Bibel kommen, bei den Gegebenheiten in der Politik nicht. Und das ist genau das Problem, dass man nämlich, wenn man jenseits der privaten Sinnlichkeit zu Aufforderungen oder zu Konsequenzen für den Frieden kommen will, sich ja mit Gegebenheiten der Welt erstmal auseinandersetzen muss, die man nicht schon als Theologin oder als Theologe oder als Christ oder als Christin mit der Muttermilch kennt. Ich ende jetzt also mit den Konsequenzen von Max Josef Metzger. Auf katholischer Seite ist diese Einsicht, dass man konkret werden muss, genauso gewachsen wie bei dem Otto Unfried auf evangelischer Seite. Wir hörten gestern schon, dass der Max Josef Metzger eine Minderheit war, der Otto Unfried auf evangelischer Seite war es genauso. Die Konsequenzen hießen aber, wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, was fordern wir dann tatsächlich konkret? Was muss konkret gemacht werden? Und eins von diesen, also dieses internationale Friedensprogramm von Metzger von Februar 1917, hat 12 Punkte. 3 habe ich aufgeschrieben. Einmal Ende des nutzlosen Blutvergießens. Das Ende einer Politik, die mit Machtmitteln die sittlichen Probleme des Zusammenlebens der Völker zu überwinden sucht. Da kann man jetzt viel, mal gucken, ob das nachher der Herr Hess hat, sonst frage ich ihn nachher dazu. Was hat der Metzger eigentlich gedacht mit den sittlichen Problemen? Und was hat er für die Hauptprobleme gehalten? Es ist nämlich gestern noch nicht die Rede davon gewesen, dass er ja auch eine Organisation gegründet hat gegen den Alkoholmissbrauch. Und er sozusagen Antialkoholiker war. Das heißt, er hat seine Bestrebungen, worin manches Verderbnis der Welt liegt, sozusagen auch zeitbedingt analysiert und hat gesagt, das, was ich in Fribourg erlebt habe, der Elend der Leute in bestimmten Stadtvierteln kommt daher, dass die Männer zu viel trinken. Und deswegen hieß bei ihm, wir sollten eigentlich unsere Kräfte sammeln, um sozusagen gegen den Alkoholmissbrauch vorzugehen. Und sagt, das ist sozusagen viel zentraler, als jetzt nur sich da über die Erhöhung des, sozusagen der U-Boot-Flotte oder so weiter Gedanken zu machen. Also er hat sozusagen, die Prioritäten bei Max Josef Metzger sind andere, als sie heute wären, also da könnte man darüber nachdenken, würden wir alle Forderungen von Metzger heute übernehmen. Er glaubt, dass die sittlichen Probleme in bestimmter Hinsicht sozusagen liegen. Das, was er grundsätzlich kritisiert, ist, dass man Machtmittel einsetzt, um ein Zusammenleben ändern zu wollen. Das der erste Punkt ist, den er sagt, der ist fatal. Deswegen Blutvergießen soll beendet werden. Zweitens, wir fordern das Aufgeben des sinnlosen Wettrüstens. Und das Zitat hatten wir gestern auch schon, weil man dann nämlich nur den Leuten die Hand spielt, die mit Rüstungsfabrik Geld machen wollen. Kommt bei ihm eindeutig raus. Und Nummer 8, wir fordern das Aufgeben des Rassenkampfes und die Anerkennung des Rechtes für jedes Volk. Das heißt, ihm ist auch klar, und da hat er dann nicht nur das Friedensvotum des Papstes studiert, sondern er hat auch bei Immanuel Kant nachgeguckt, wenn man Wege des Friedens bahnen will, muss man die Bedingungen für den Frieden so machen, dass nicht schon der nächste Krieg sofort vorbereitet wird. Das heißt, wenn man Völker unterdrückt und ihnen Friedensbewegungen aufdrückt, die nicht akzeptabel sind, hat man im Grunde die Basis für den nächsten Krieg gelegt. Und deswegen kommt seine Nummer 8 zustande, wir fordern die Anerkennung des Rechtes für jedes Volk, damit kein Volk überhaupt noch das Recht hat oder die Notwendigkeit besteht, für seine Freiheit zu kämpfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Fazit meines Vortrags. Ich glaube, dass es drei Punkte gegeben hat, für die Christen diskussionswürdig sind. Erstens, wie kriegt man die Worte der Predigt in konkrete Politik? War die Geschichte von den historischen Friedenskirchen, der Spiritualisten von Sebastian Frank, der Quäker nicht der Versuch von Gruppierungen, die nicht Landeskirchen waren und konnten sie deswegen so radikal vorgetragen werden? Hat sich nicht sozusagen die Position für die protestantische Landeskirche in Baden, für das katholische Erzbistum in Freiburg dadurch geändert, dass diese Kirchen jeweils versucht haben, in der Politik mitzumischen und haben deswegen die alten, sozusagen historischen Friedenskirchen eine Chance gehabt, weil sie Minderheitskirchen waren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man aus Gott ist der Herr der Geschichte zu leichtfertig gefordert hat, dass alles, was in der Geschichte passiert, auch ertragen werden muss. Und man deswegen, wenn Kriege passieren, eigentlich gar keine innere Kraft hat, für den Frieden sich einzusetzen, weil man ja alles erträgt. Und das Dritte war, dass man anfängt, die konkreten Forderungen für Frieden zu sehr damals bei dem Individuum zu belassen und zu wenig bemerkt hat, dass es ja in die allgemeine Politik übergehen muss. Auch wenn man bezüglich der allgemeinen Politik viel weniger Ahnung hat. Das sind sozusagen meine drei Punkte.